ist bei Anbetung und Lobpreis in Form von Musik, so wie bei allem anderen Anbetung und Lobpreis, nicht darum geht, dass man irgendwie der Beste ist, sondern dass man das Beste gibt. Das ist Anbetung. Dass du nicht der Beste bist, sondern das Beste gibst. Das Beste, das Schönste. Damit betest du Gott an. Nicht dadurch, dass du der Beste wärst oder der Schönste. Anbetung, Impulsabende in Hasloch. Ich freue mich nach wie vor darüber, dass ich völlig überrascht da angefragt wurde, weil ich definitiv keine Koryphäe auf diesem Gebiet bin, sondern mir einfach weiter mit euch an diesem Abend darüber Gedanken machen möchte. Hey, auf welchem Weg sind wir? Und sind wir auf diesem Weg, dass wir merken, dass Anbetung die innerste Sehnsucht von jedem Menschen ist, die innerste Sehnsucht damit auch von jedem Christen, und den Weg zu finden, wie kann ich mit meinem Leben hier auf der Erde, was begrenzt ist, wie kann ich Gott damit ehren? Wie kann ich ihm einen Dank zurückgeben? Und auf diesem Weg hoffe ich, dass wir uns alle befinden. Ich bin da nicht irgendwie weit vorne, sondern wir sind gemeinsam da unterwegs. Und in diesem Sinn möchte ich auch mit euch den letzten Abend hier verbringen und mit euch einfach laut denken. Wir machen ein bisschen eine Wiederholung von den letzten zwei Abenden. Vielleicht hier und da auch noch ein kleiner neuer Gedanke mit drin. Aber erstmal nochmal, ich finde es saustark, dass du hier bist. Ich finde es richtig gut, dass du dir die Zeit nimmst und sagst, ja, da möchte ich weiter dranbleiben, da möchte ich nachdenken. Ich möchte, dass Gott mich da mitnimmt auf diese Reise und diesen Impuls, den er mir gibt, dass ich den aufgreife und mit ihm weitergehe. Mit ihm, nicht losgelöst. Ein Vers hat uns alle Abende begleitet, dieser hier, Johannes 4, Vers 23. Aber die Zeit kommt. Ja, sie ist schon da, sagt Jesus zu dieser Frau, da in Johannes 4. In der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Denn der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Ich hoffe, dass euch dieser Vers in den letzten Tagen begleitet hat und ihr nicht aufhört, darüber nachzudenken, und dass ihr das auch weiter tun werdet. Denn wir sind alle auf einem Weg und niemand kann mir in einer halben Stunde oder an drei Abenden erzählen, was dieser Vers wirklich bedeutet. Im Detail, sodass man ihn in die Box packen kann und habe ich verstanden. Sondern nehmt es mit und lasst es in euch und an euch arbeiten. In Wahrheit und im Geist. Die Wahrheit ist Jesus Christus. Jesus Christus, die Wahrheit, führt in Freiheit. Gott ist Heiliger Geist. Er überführt uns von Sünde in unserem Leben. Dass mir bewusst wird, mein Leben steht vor Gott. Mein Leben ist vor Gott ein offenes Buch. Und sein Geist tötet aber nicht, sondern macht lebendig. Gottes Geist macht lebendig. Für mich irgendwie auch dieser Vers eine Umschreibung von Heiligung. Hat man in den 60er Jahren sehr gepredigt. Das Wort Heiligung ist ein bisschen verschütt gegangen. Leider muss ich auch sagen, auch wenn es da viel Schieflage wie zu jeder Zeit gibt über die unterschiedlichsten Themen. Gottes Geist darf sich in meinem Leben ausbreiten. Sein Geist und seine Wahrheit, die dürfen sich in meinem Leben ausbreiten, damit ich Jesus ähnlicher werde. So möchte ich mal Heiligung definieren. Gottes Geist und seine Wahrheit dürfen sich in meinem Leben ausbreiten, damit ich Jesus ähnlicher werde. Und wenn du als Christ ein anderes Lebensziel hast, es tut mir leid, ich glaube, dann lebst du an dem Ziel vorbei, was Gott noch mit dir auf dieser Erde vorhat. Lass Gottes Geist und seine Wahrheit in deinem Leben immer mehr Raum gewinnen, sich ausbreiten. Ich glaube, deswegen sind wir noch hier auf dieser Erde, damit wir Jesus ähnlicher werden. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wer ist dein Gott? Und sind da lange stehen geblieben. Denn wir haben festgestellt, diese Frage, die die ist auch wichtig, dass sie einen begleitet im Leben und man immer wieder andere mögliche Götter in seinem Leben reflektiert, ob die vielleicht den Gott, den ich anbete, vom Thron gestoßen haben und ich mittlerweile, ohne es zu merken, einen anderen Gott anbete. Wie meine Arbeit, die mich erfüllt, oder Schönheit und eine heile Familie. Was auch immer. Lass uns da in der Reflexion bleiben mit Jesus, mit der Wahrheit und seinem Geist. Denn wir haben gemerkt, der Gott, den du anbetest, der bestimmt dein Leben und du wirst ihm immer ähnlicher. Deshalb ist diese Frage wichtig, dass wir sie mitnehmen in unserem Leben. Wen wir anbeten, der ist unser Herr. Und er bestimmt unser Leben und wir werden ihm ähnlicher. Und das, ich meine es nicht negativ, sondern es ist eine hammergute Verheißung. Wenn du dir vor Augen führst, wer Gott ist, wie er ist, was sein Wesen, sein Charakter ist und er wirklich der Gott ist, den du anbetest mit deinem Leben, dann wirst du ihm ähnlicher. Du wirst verändert in deinem Charakter. Du wirst verändert in deinen Werten. Du wirst verändert in deinem Verhalten, in deinen Worten. Du wirst verändert, wenn er auf dem Thron sitzt. Und Gott ist geduldig. Und er ist auch mit mir geduldig und mit dir. Aber wir werden verändert. Wir haben uns weiter Gedanken gemacht über den Ort. Gott anbeten, nur wo? Und ich habe versucht, ein bisschen, gestern Abend war das ein bisschen herauszuarbeiten, dass es das mit diesen Orten, die Menschen über die Jahrtausende auch geschaffen haben, dass da ein Problem mit verbunden ist. Also Orte, die Menschen geschaffen haben, um Gott anzubeten, dass da auch ein Problem mit verbunden ist, nämlich die Verortung Gottes. Dort ist Gott. Kann ich ja hingehen und weggehen. Dort ist Gott. Ihr könnt es auch übertragen auf Verzeitlichung Gottes. An diesem Tag, zu dieser Zeit, werde ich Gott begegnen. Freitagabend im Teamkreis, Sonntag früh im Gottesdienst. Und der Rest, ich hoffe mal, dass ich ihm wieder nächsten Sonntag begegne. Das ist ein Problem. Und da haben wir etwas falsch gemacht, wir Menschen. Wer das noch mal ein bisschen näher sich zu Gemüte führen möchte, der kann ja von, ich glaube, das wurde alles aufgenommen oder auch, wenn ihr das intern verteilt, habe ich gar kein Problem damit. Ja, vielleicht auch Homepage, keine Ahnung. Die Verortung und die Verzeitlichung Gottes, das war nie seine Absicht. Sondern Gott wollte keinen Ort für Menschen, um ihn anzubeten, sondern er will Menschen, die ihn an jedem Ort anbeten. Er wollte keinen Ort für Menschen, um ihn anzubeten, sondern er will Menschen, die ihn an jedem Ort anbeten. Ich sage jetzt nicht zu viel dazu, das ist alles ja nur Wiederholung. Auch das nächste noch. Wenn Gott sich bewegt, dann sollen wir uns bewegen. Und nicht, wenn wir uns bewegen, soll Gott sich bewegen. Sondern Gott bewegt uns. Ich habe euch erzählt von dem Zelt der Begegnung, was oft fälschlicherweise Stiftshütte genannt wird. Dem Zelt der Begegnung, was genau deshalb ein Zelt war, dass es mitging. Mitging mit dem Volk Gottes. Bitte hört es richtig. Ich habe gestern noch mit einem Mann hier heute Abend ist er, glaube ich, nicht da. Einem Mann gesprochen werden. Ich war so froh, dass er auf mich zugekommen ist und hat gesagt, er hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem, Gott wollte nie eine Anbetungsstätte haben, mit diesem Ausspruch oder dieser Feststellung von mir. Und Wir haben uns darüber unterhalten und ich glaube, wir haben die Missverständnisse, die damit einhergehen können, auch die haben wir geklärt. Und ich fand es so schön, dass er mich angesprochen hat und nicht nach Hause gegangen ist und gesagt, also 95% waren richtig gut, aber also das hat mir den Abend versaut. Oder so, dieser Ausspruch, ja. Wir konnten die Missverständnisse, die damit einhergingen, die konnten wir klären. Und das war irgendwie dann auch eine Form von gemeinsamer, doch, ich möchte es auch Anbetung nennen, eine Form von gemeinsamer Anbetung, miteinander Gott suchen und darüber staunen, wie er uns Einheit schenkt. Wenn du Orte hast oder Gewohnheiten, die dir helfen, zur Ruhe zu kommen und Gott zu begegnen auch, schmeiße nicht über Bord. Bloß weil ich gestern da hier und da ein paar provokante Sachen auch gesagt habe. Behalt die. Aber verorte Gott nicht und verzeitliche Gott nicht. Und lege nur fest auf diesen Ort und Zeit oder einzelne Menschen. Wenn du die reden hörst, dann merkst du, dass Gott zu dir redet. Ey, Gott ist so viel größer. Gott ist so viel größer. Und er hat schon durch die verrücktesten Dinge zu mir gesprochen in meinem Leben. Aber das ist ein anderes Thema. Wie spricht Gott? Das Zeugnis und die Wunder. Wir hatten da nur so am Rande ein bisschen was und ich habe gedacht, bevor ich das komplett weglasse, formuliere ich mal nochmal einen Satz, den ich immer wieder irgendwie auch so erklärt habe und ich habe es versucht zu vermitteln, aber so explizit habt ihr den noch nicht jetzt vor Augen gehabt. Wir sind der Tempel Gottes und mit wir meine ich jeden Einzelnen und das Gemeinsame, beides. Wir sind der Tempel Gottes. In uns und durch uns wird Gott bezeugt. In uns und durch uns tut er Wunder. Und zwar genau dort, wo wir sind. Und genau so, wie er es will. Wo wir sind und wie er es will und wo wir ihn Herr sein lassen, ihn anbeten. Die letzten beiden Abende habe ich immer mal so ein bisschen was dazu gesagt und auch in Gesprächen danach ging es häufig um diesen Punkt. Deswegen habe ich gedacht, werfe ich da nochmal einen Satz hier an die Wand. Es geht um die Bereitschaft, das einfach mal wirklich auch zu akzeptieren. Also akzeptieren heißt annehmen, nicht tolerieren, das kann ich so neben mir stehen lassen, sondern akzeptieren heißt annehmen, dass Jesus in uns lebt. Er lebt in uns. Er lebt in mir, weil ich Gottes Kind bin, und er lebt in dir. Egal, ob du erst seit 5 Minuten Gottes Kind bist oder seit 50 Jahren, er lebt in dir, er lebt in uns. Und diese Realität Gottes, diese geistliche Realität aber zu akzeptieren, anzunehmen, dass er in uns lebt und bereit zu sein, dass er in uns regiert, dass er in uns lebt, das musst du, wenn du Gott dein Leben gegeben hast, nicht mehr in Frage stellen. Aber dass er in dir regiert, das musst du ihm vielleicht jeden Tag neu sagen. Gott, du darfst in mir regieren. Ich weiß, du lebst in mir. Hoffentlich sind wir alle an dem Punkt. Aber du darfst auch in mir regieren. Du darfst in meine Lebensbereiche hineinsprechen. Und das, was du gebrauchen möchtest, dir zur Ehre, mach mich dazu bereit, dass ich mich da drunter stelle und sage, ja, hier ist es. Es ist sowieso deins. Es ist sowieso deins. Damit ich dazu auch etwas gesagt habe, der Kampf und die Weisheit, so hatten wir die Untertitel ja mal genannt. Ich habe sie so genannt, aber habe ich ja gleich am ersten Abend bekannt, dass ich überhaupt nicht dazu komme, zu allem irgendwie was zu sagen. Ja. Aber eine Sache vielleicht zum Mitnehmen, ihr könnt die Präsentation, wenn es euch interessiert, könnt ihr sicher auch dann irgendwie hinten kriegen. Wir haben uns in Egelheim vor 2-3 Jahren oder so, hatten wir uns mal ein bisschen mit der geistlichen Waffenrüstung ein bisschen näher beschäftigt. Und ich habe versucht, für mich mal aus der geistlichen Waffenrüstung ein Gebet zu machen, was ich eine lange Zeit auch, also ein Jahr lang oder so, habe ich das jeden Morgen ganz bewusst gebetet auch. Und das ist mir jetzt auch wieder eingefallen in den Tagen. Und ich dachte, ey, das hat mich morgens nochmal neu ausgerichtet und mir bewusst gemacht, das ist auch ein Kampf. Denn es ist ein Kampf nicht gegen Fleisch und Blut oder mit Fleisch und Blut, sondern es ist ein geistlicher Kampf. Es ist ein geistlicher Kampf, wenn ich als Kind Gottes sage, Gott, der unsichtbare, aber allgegenwärtige Gott, er darf in mir regieren, er ist mein Herr, er ist mein König und er soll mich lenken und in mir regieren. Da hat jemand was dagegen. Und dieses Gebet hilft mir, da etwas mir bewusst zu machen und vor Augen zu führen. Und deswegen das als einen Punkt einfach, um euch mitzugeben. Ich weiß nicht, ob ihr es, doch, ihr könnt es lesen, oder? Ich habe es mir jetzt gar nicht hier aufgeschrieben. Ich gehe mal so rum. Unser allmächtiger Herr und Gott, wir sind schwach und brauchen deine Stärke. Bitte lass deine befreiende Wahrheit unser ganzes Leben zusammenhalten wie ein fester Gürtel. Lass deine unanfechtbare Gerechtigkeit uns umgeben wie ein undurchdringlicher Panzer. Lass uns bereit sein, deinen frohmachenden Frieden zu verkünden, wohin die Schuhe uns auch tragen. Lass unser Vertrauen auf dich immer mehr wachsen, damit wir alle Angriffe wie mit einem Schild abwehren können. Lass unseren Kopf voller Gedanken deiner wunderbaren Rettung sein und schütze ihn wie mit einem sicheren Helm. Lass uns durch den Heiligen Geist deine Worte verstehen und mutig aussprechen, um den Feind in die Flucht zu schlagen wie mit einem Schwert. Und bitte lass uns zu treuen Betern werden, die demütig und dankbar sind, die ihre Geschwister mittragen und die in allem deine Ehre suchen. In deinem Namen beten wir, Jesus Christus. Amen. So viel zu dem Thema. Gestern Abend hat der Carsten am Ende eine Frage gestellt. Und zwar, nachdem ich die Geschichte erzählt hatte, davon von wegen die Perle im Acker und die ein bisschen übertragen und noch weiter ausgedehnt erzählt, ja, was kostet die und was muss ich geben, hat er am Schluss die Frage gestellt, wenn ich es noch richtig weiß, ja, habe ich die Perle schon bezahlt? Ist es schon wirklich mein Leben? Ist es schon, habe ich die Perle schon bezahlt? Ja? Und auf diese Frage, die Antwort wäre, es ist nie genug. Und das ist aber ein bisschen deprimierend, oder? Diese Antwort. Und deswegen möchte ich auch ganz kurz etwas anderes darauf antworten. Ich habe ein bisschen nachgeforscht und das Wort, oder was heißt geforscht, es ist mir über den Weg gelaufen. Das trifft es eher besser, ja. Ich lese ja Bücher eher so, dass ich mal aufschlag und, oh, das ist aber spannend, guter Gedanke, ja. Und nicht, dass ich Bücher von vorne bis hinten durchlese und so, aber so Wortforschung, da hat ergeben, dass in vielen Bereichen in Deutschland das Wort privat früher die Bedeutung von geraubt hatte. Denn man hat es dem Allgemeinen geraubt, wenn man gesagt hat, es ist privat. Ist das nachvollziehbar? Ja? Also alles gehört allen irgendwie so, ja. Bisschen andere politische Richtung auch, ja, aber Aber sobald du es privat nimmst, sagen die anderen, es ist geraubt. Du raubst da etwas. Und dieses Bild, das hat mir ein bisschen geholfen, auch oder es hilft mir jetzt in dem Verständnis von, was ist Anbetung und was heißt es, diese Perle zu kaufen. Es gibt kein Privat-Christsein. Das gibt es nicht. Das, was in unserer Gesellschaft auch so, ja, Religion ist privat und so. Ja, von mir aus Religion, aber nicht Christsein. Christsein ist nicht privat. Sondern wenn du etwas privat nennst in deinem Leben, dann raubst du es Gott. Alles gehört Gott. Und so wird die Perle bezahlt. So wird die Perle gekauft. Mein Leben gehört Gott. Das ist auch der Unterschied. Ich habe ja mal BWL studiert. Ach, war das grausam. Ja. Aber eine Sache habe ich gelernt, an die ich mich immer wieder gerne erinnere auch. Den Unterschied zwischen Besitz und Eigentum. Besitz ist, wenn du die tatsächliche Gewalt über eine Sache hast. Und Eigentum ist, wenn du die rechtliche Gewalt über eine Sache hast. Also, wenn diese Bibel hier, das ist meine Bibel, ja, das ist mein Eigentum und sie ist auch mein Besitz. Sie ist immer noch mein Eigentum. Aber jetzt ist sie sein Besitz. Und auf Anbetung übertragen bedeutet das, alles, was ich besitze, ist eine Leihgabe von dem Eigentümer Gott. Und so schauen meine Frau und ich auch unsere Kinder an. Das haben wir auch von unseren Eltern so gelernt. Die beten für ihre 5 Kinder, ich bin eins davon, die beten für uns jeden Tag, das weiß ich, und sagen, Gott, danke dafür, dass du sie uns geliehen hast auf dieser Welt und dass du uns Verantwortung übertragen hast für sie, sie in Liebe großzuziehen und ihnen etwas mitzugeben, aber sie gehören dir. Ihr kriegt, glaube ich, immer mehr ein Bild, aber bitte packt es nicht einfach in eine Box und macht zu, sondern lasst die Box offen. Was ist Anbetung? Es ist so viel mehr noch. Wir schauen mal, das ist eine gute Methode auch, um manche Worte klar zu kriegen, was sie bedeuten. Wenn du schaust nach dem ersten Vorkommen, wann wird dieses Wort das erste Mal verwendet? Und da schauen wir uns mal kurz 2 Stellen an, im Alten und im Neuen Testament. Das erste Vorkommen von Wort Anbetung. Aber ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ich finde es hier bullenheiß. Können wir mal ein bisschen, mal kurz durchlüften oder so? Also ich will noch ein bisschen mehr erzählen und nicht, dass wir da alle dann wegknicken oder so. Also geht es euch auch so, dass ein bisschen frische Luft gut wäre?
Ja. Mir nicht, aber es tut
nicht. Sonst muss halt links und rechts ein bisschen näher ziehen noch. Okay. Das erste Vorkommen von dem Wort Anbetung weiß es sicher irgendwer. Wo kommt es das erste Mal vor? Ihr dürft auch raten, ihr müsst nicht wissen, ihr dürft auch raten. Wo kommt es wohl das erste Mal vor? Das Wort anbeten.
Kein und Abel?
Kein und Abel? Nein, ich meine, da ging es nur um Opfer bringen, aber das Wort anbeten kommt dann noch nicht vor. Hätte sein können, tatsächlich, weil es vom Inhalt darum geht. Ja. Um richtige und falsche Anbetung auch. Bei Noah? Nee. Abraham und Isaak. Ja, genau. Das ist das erste Mal im Alten Testament, also das erste Mal in der Bibel, dass das Wort vorkommt. Und zwar genau in dieser abgefahrenen Geschichte, wo von außen gesagt wird,
Und schaut, euer Gott hat ein Menschenopfer gefordert.
Ich will da gar nicht zu nah drauf eingehen, es geht um etwas völlig anderes. Aber 1. Mose 22, Vers 5. Ich lese ab Vers 4. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne, also die Stätte, wo er hingehen sollte, um zu opfern, nämlich seinen Sohn. Und er sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, und mit Esel meinte er nicht den Isaak, sondern wirklich das Transporttier, denn ich und der Knabe, Isaak, wir wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, hier das erste Mal das Wort angebetet haben, dann wollen wir wieder zu euch kommen. Also allein über diesen Satz, da könnte ich stundenlang drüber nachdenken und staunen und mich wundern, wow, was steckt denn da alles drin? Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, dann wollen wir wieder zu euch kommen. Irgendwie hat er eine Vorahnung gehabt, dass Gott da seine Bereitschaft, alles zu geben, so wertet, als hätte er alles gegeben. Das Schönste, das Wertvollste, das, was ihm am liebsten war, das, was seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in Person war, das hat er hingegeben. Anbetung heißt, ich vertraue Gott. Ich vertraue Gott und gebe ihm alles. Das Beste und Schönste, was ich habe. Altes Testament. Nur kurz. Neues Testament. Jemand eine Idee? Erste Stelle, wo Anbetung vorkommt. Der Begriff, nicht die Tat. Also auch die Tat, ja, aber... Genau, ja. Das ist in Matthäus 2. Ich lese mir die ersten zwei Verse. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Ein Baby. Der hat noch nichts gerockt. Der hat noch überhaupt nichts geschafft in seinem Leben. Der hat noch nichts bewiesen, wer er ist. Nichts. Aber die Weisen, die hatten diese prophetische Vorahnung, obwohl sie nie, an keiner Stelle irgendwie als Gläubige oder Christen bezeichnet werden, sondern tatsächlich mehr als Astrologen, Astronomen, Astrologen, eng beieinander in dieser Zeit. Aber was tun sie? Sie kommen, um anzubeten. Und was hieß es bei ihnen? Ich stelle mich unter die Autorität eines Königs. Ich stelle mich unter seine Herrschaft. Im übertragenen weiteren Sinne, ich stelle mich unter seinen Auftrag. Wenn er König ist und ich mich darunter stelle, ich stelle mich unter seinen Auftrag und unter seinen Schutz. Und ich möchte ihn mit meinem Wertvollsten beschenken. Ich habe schon gehört, ihr mögt so Definitionen, ich mag das auch, aber hier vorne, ich bleibe mir treu, ich werde da nichts anwerfen. Ja? Ich habe mich mal vor einigen Jahren ein bisschen mit Lobpreis und Anbetung beschäftigt, mit diesen Worten, ich sage bewusst mit diesen Worten, nicht mit den Formen. Also auch das Thema Musik habe ich da nur am Rande mit betrachtet. Lobpreis und Anbetung, natürlich gehören sie irgendwie zusammen und ergänzen sich, aber sie werden in der Bibel auch überwiegend getrennt gefüllt. Es gibt Überschneidungspunkte, aber sie werden überwiegend getrennt gefüllt. So ging es mir zumindest beim Bibelstudium, dass ich diesen Eindruck hatte. Lobpreis könnte man beschreiben als die Auswirkung unserer Erfahrungen mit Gott. Also mehr so ein Rückblick. Das habe ich mit ihm erlebt und dafür bin ich dankbar. Und deswegen lobpreise ich ihn. Anbetung hingegen ist die Auswirkung unseres Wissens über Gott oder unserer Ahnung von dem, wer er ist. Ihr merkt den Unterschied. Nochmal, Lobpreis bedeutet deshalb, dass ich mit meinem ganzen Leben Dank sage für alles, was Gott tut oder getan hat. Sein Handeln. Anbetung bedeutet, dass ich mit meinem ganzen Leben Danke sage für alles, was Gott ist und wer er ist. Das hat mit dem Erlebten, muss Anbetung gar nicht so viel zu tun haben. Da findet die Bibel eher das Wort Lobpreis für das Erlebte. Aber Anbetung hat Gott verdient, unabhängig von meinem Leben, unabhängig von meinem Erleben, unabhängig von meinen Erfahrungen. Anbetung ist unsere spontane, ehrfürchtige Reaktion auf eine Begegnung mit Gott. Und Anbetung, ich meine, das hat Tozer geschrieben, Anbetung ist die höchste und nobelste Handlung, zu der das menschliche Herz durch Gottes Gnade fähig ist. Anbetung, nochmal, ist die höchste und nobelste Handlung, zu der das menschliche Herz durch Gottes Gnade fähig ist. Wenn wir in die Bibel schauen und sowohl im Alten als auch im Neuen Testament danach schauen und fragen, was will Gott eigentlich von uns? Dann kommen wir in der gesamten Bibel, gibt es diese Engführung, dass da ein Vers aus dem Alten Testament im Neuen wiederholt wird. Ihr kennt ihn vermutlich alle. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Ich möchte behaupten, das ist eine Umschreibung von Anbetung. Dieser Satz, dieser Bibelvers, seine genauso eine Definition und die Definition von Anbetung. Es geht, wie wir es die letzten Abende immer wieder auch gehört haben, um eine Lebensentscheidung und einen Lebensstil der Anbetung. Und wenn wir das mit diesem Vers verknüpfen, dann heißt das für mich, ich möchte bewusst, kontinuierlich und verschwenderisch lieben. Anbetung heißt bewusst, kontinuierlich und verschwenderisch zu lieben. Liebe, da wurden so viele Bücher darüber geschrieben. Ich lese mir überwiegend die Inhaltsverzeichnisse durch, das habt ihr schon gehört. Ich schaue lieber in die Bibel, aber höre mir sehr viel Predigten und Vorträge und so weiter auch an. Und eins hat mich doch sehr gepackt, die drei Arten der Liebe. So heißt das Buch nicht, ja. Petra, brauchst nichts bestellen, aber ich weiß gar nicht, wie der richtige Titel ist von C.S. Lewis. Ja, ein anscheinend sehr, sehr bekanntes Buch. Und da wird nicht Agape, Philia und Eros beschrieben, sondern Worte, oder Beschreibungen von Liebe, die nochmal andere Dinge deutlich machen. Es gibt die Bedürfnisliebe, die Hingabeliebe und die Wertschätzungsliebe. Ich möchte jetzt ein bisschen mit euch darüber nachdenken, weil ich glaube, dass Anbetung und Liebe so eng miteinander verknüpft sind, dass man immer mehr verstehen muss, was Liebe bedeutet. Bedürfnisliebe ist, ich brauche dich. Hingabeliebe ist, ich diene dir, ich gebe dir etwas. Und Wertschätzungsliebe ist, ich staune. Ich staune über dich. Und auf Wertschätzungsliebe möchte ich mehr eingehen, weil ich denke, dass sie am tiefsten trifft, was Anbetung ist. Ich bestaune dich. Das sind Momente von Gottes Begegnungen, in denen es wehtut, wenn du niemanden hast, dem du dafür danken kannst. Für das, was gerade, da brauchst du einen Adressaten. Ja? Das berührt mich, das packt mich, das versetzt mich in so ein Staunen. Und was ich dann tue, ist Anbetung. Wenn man diese Liebe weitergibt, diese Wertschätzungsliebe, dann würde man ich von Mann zu Frau, würde man das nennen, ich himmel meine Frau an. Da steckt es auch so ein bisschen drin, ja, anhimmeln. Bei einem Mann würde man vielleicht eher sagen, boah, den verehre ich. Wertschätzungsliebe. In einer positiven Weise wirklich gemeint, den verehre ich. Im Englischen heißt dieses Verehren Hero Worship, also Heldenanbetung, Hero Worship, diese Form von Verehren. Und bei Gott nennt man diese Wertschätzungsliebe Anbeten. Anbeten. Ich möchte mir das immer wieder vor Augen führen, dass jeder einzelne Mensch ein Wunder ist. Ein Wunder, dessen Schöpfer angebetet werden muss. Mutter Teresa wurde mal gefragt, wie kannst du da mit klarkommen mit diesem ganzen Menschen, denen du da begegnest, die ja nicht, ja, also das Kaputteste und Ärmste und behindert und alles, ja, und nicht schön. Und sie antwortet, wie in vielen Zitaten von ihr, so sehr verdattert darauf und sagt, wie ich das tun kann? In jedem Gesicht sehe ich das Gesicht von Jesus. Und damit betet sie aber Gott an, nicht den Menschen, nicht die Kreatur, sondern den Kreator, den Schöpfer. Ich glaube, das ist etwas, was uns verloren gegangen ist und deswegen berühren mich auch immer wieder so Geschichten, wo ich im Zwischenmenschlichen entdecke, dass da etwas von Anbetung drinsteckt. Gerade vor einem guten Jahr habe ich mich auf einer Hochzeit mit jemand anders unterhalten. Und vielleicht kennt ihr jemand von euch sogar, aber die Namen weiß ich gar nicht und will da auch nicht, darum geht es jetzt gerade nicht, wer das genau ist. Aber die Geschichte von denen war folgende. Das war ein Ehepaar, was eben auf dieser Hochzeit zu Besuch war und wir haben, oder Gast war, und wir haben uns unterhalten und ich habe gesehen, dass die 4 Kinder dabei haben. Und es war offensichtlich, dass die nicht zu denen gehören, also vom Optischen, und dass das nicht irgendwie Nachfahren im biologischen Sinne waren. Aber die hingen die ganze Zeit am Rockzipfel der Mami und beim Papa sind sie hoch und runter. Und dann habe ich sie mal darauf angesprochen, hey, wie kommt es, dass die 4 Kinder bei euch sind? Was ist die Geschichte dazu? Und das Ehepaar, die haben so eine Liebe ausgestrahlt und haben mir dann erzählt, Das stimmt, das sind nicht unsere Kinder, sondern das sind aktuell unsere Pflegekinder und wir wollen die adoptieren. Alle vier? Ja, also jeder hat uns davon abgeraten, vier auf einmal, aber das sind Geschwister und wir wollen die nicht auseinanderreißen. Und wir waren dort in dem Land, irgendwo im Ostblockstaaten, meine ich, war das, waren in einem Land und haben diese vier Kinder gesehen und wussten in diesem Moment von Gott, denen sollen wir Gottes Liebe schenken. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Ja, und wie macht man das so? Wie läuft das? Das ist gar nicht so einfach tatsächlich, weil in diesem Land gibt es für Adoption die Auflage, dass man 3 Jahre in diesem Land leben muss, bevor man dort ein Kind adoptieren könnte. Vermutlich vor allem auch wegen Organhandel und sonst was, wo viel Schlimmes mit getrieben wird. Amis, ist ein bisschen platt jetzt. Ja. Allgemein gibt es Menschen auf der Welt, die gerne sich aus irgendwelchen armen Ländern Kinder adoptieren, um dann ihre eigenen Kinder mit besseren neuen Organen zu erfreuen. Und vermutlich ist das der Hauptgrund für diese Auflage. Wenn man aus diesem Land ein Kind adoptiert, muss man 3 Jahre in diesem Land leben, wohnen, den Wohnsitz richtig dort haben. Aber dieses Ehepaar hat gesagt, wir wissen, dass das der Weg Gottes für uns ist. Und er arbeitet in Deutschland und sie wohnt dort als Pflegemutter, so viel ich weiß, mit den 4 Kindern. Und wenn sie 3 Jahre dort gewohnt hat und den ersten Wohnsitz dort angemeldet hat, dann können sie adoptieren und dann erst können sie zurück. Als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, was ist das für eine Liebe, die einen zu solchen Taten bringt. Es gibt Millionen, Milliarden andere Kinder, die auch Eltern brauchen. Aber sie wussten, das sind die Kinder, die Gott uns schenken möchte und mit denen wir Liebe in seinem Namen schenken möchten. Und das ist der Auftrag, den wir haben und wir nehmen ihn dankbar an und beten Gott damit an. Wir beten ihn an und schenken den Kindern diese Wertschätzungsliebe, die unverdient gegeben wird und ehren und beten Gott damit an. Möchte ich eine Geschichte aus dem Neuen Testament vorlesen, wo auch diese Liebe, diese Wertschätzungsliebe unfassbar greifbar für mich wird. Steht in Lukas 7. Ich lese ab Vers 36. Jesus wurde von einem der Pharisäer gebeten, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen. Und sie küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, also wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn da anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte 2 Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke der, dem er am meisten geschenkt hat. Jesus aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Das Wort wird nicht gebraucht, aber die Tat ist für mich eins der lautesten Zeugnisse im Neuen Testament für Anbetung. Unendliche Dankbarkeit, wo sie kreativ wird und überlegt, wie kann ich es ihm zeigen? Und jeden macht es sprachlos, außer dem Arroganten. Anbetung ist das fehlende Juwel in unserer Kirche. Wie können wir anbeten? Indem wir Gott und Menschen lieben. Nochmal die drei Arten von Liebe, C.S. Lewis, Bedürfnisliebe, bezogen auf eine Frau bedeuten. Ich kann ohne dich nicht leben, ich brauche dich. Hingabeliebe, ich gebe der Frau Schutz, Versorgung, Sicherheit, vielleicht Geld. Aber Wertschätzungsliebe ist die höchste aller Lieben. Denn die Wertschätzungsliebe, die staunt einfach über die Existenz. Sie will nicht vereinnahmen, sie staunt über die Existenz, sie hält den Atem an vor der Schönheit. Sie hält einfach still. Sie ist froh, die Frau gesehen zu haben, unabhängig davon, ob er sie haben kann oder nicht. Wenn wir das auf Gott übertragen, Liebe bezogen auf Gott, Bedürfnisliebe, Gott, ich brauche dich. Und dafür sind, ich glaube, von dieser Liebe sind wir am meisten getrieben in unserer Beziehung zu Gott. Und das hat auch seine Berechtigung, diese Abhängigkeit, ich brauche dich, Gott. Definitiv ist für mich ultra wichtig. Die Hingabeliebe, dass ich sage, Gott, ich bin bereit, dir zu dienen. Vielleicht sogar für dich zu leiden. Hingabeliebe. Aber die Wertschätzungsliebe, die sagt, Gott, du bist herrlich und heilig. Ich bete dich an. Ein junger Pastor, gerade frisch in der Gemeinde angefangen, voller Tatendrang, der merkt sehr schnell, irgendwie ist in meiner Gemeinde Wurm drin. Ich will doch eine Erweckung. Da muss was passieren, da geht doch so viel mehr. Gott ist allmächtig. Und an diesen Gott glaube ich. Und er probiert alles Mögliche aus, bis er dahin kommt, dass er sagt, ich muss jetzt mal Kollegen fragen. Wen habe ich? Ah, den alten Pastor da von drei Orte weiter, den schätze ich total. Immer wenn ich den erlebt habe, dann habe ich gemerkt, irgendwas ist da anders. Ich frage den mal, vielleicht hat der einen Tipp für mich. Was kann ich machen? Dann geht hin zu diesem alten Kollegen und sagt, hier, bitte kannst du mir helfen, ich habe eine Frage. Ich sehne mich für meine Gemeinde und für meinen Ort um Erweckung. Ich sehne mich danach. Gib mir einen Tipp, was kann ich tun? Hast du da irgendwie einen Rat? Er erwartet gar nicht so viel, weil er denkt, wer kann da schon irgendwie was drauf sagen? Und der alte Mann sagt aber, ja, da kann ich dir was Gutes sagen. Da habe ich einen guten Tipp für dich. Setz dich mal auf den Boden da. Okay, ja, setz dich hin. Hier, nimm mal die Kreide und mach mal einen großen Kreis um dich herum. Einen geschlossenen Kreis um dich herum. Okay, ganz gespannt, was ist der Schlüssel? Und jetzt bete zu Gott und sag Folgendes. Herr, schenke uns Erweckung und fang in diesem Kreis an. Wenn du eine Sehnsucht danach hast, dass sich dein Umfeld, deine Gemeinde und dein Umfeld, deine Familie, was auch immer, wenn du willst, dass die sich verändert, dann sprich dieses Gebet. Gott, ich möchte dich mehr anbeten. Ich möchte dich mehr anbeten. Verändere mich. Wir haben so viele tolle Ideen, wie sich die anderen alle verändern müssten. Damit wir endlich Gott anbeten. Damit endlich Erweckung geschieht. Schieb das beiseite. Und stell dich Gott zur Verfügung. Zeit ist eigentlich ziemlich gut. Wir können das machen, was ich dir gesagt habe, Andi. Und zwar wollte ich am Schluss zwei kleine Dinge euch zeigen, hier vorne Bilder. Und da im Hintergrund zu diesen Bildern läuft ein Lied, was wir, ich glaube, am ersten Abend gehört hatten. Hört auf den Text, schaut euch die Bilder an und lasst es zu, dass das euch berührt. Lasst es zu, dass das was mit euch macht und ihr staunt über Gott, den Schöpfer. Danach habe ich kurze Fragen nur so zum Mitgeben und noch ein Miniclip. Okay. Vielleicht kann man das Licht auch kurz ein bisschen aufmachen. Danke.
Bevor etwas da war, sprachst du zu der Nacht, das Wunder des Lichts kam geeilt. Du sprichst ein Wort, Milliarden Galaxien sind geboren, denn der Atem deiner Worte gibt sie vor. Wenn Sterne dich anbeten, dann auch ich. Ich entdeck dein Herz in allem, was du schufst. Jeder Stern, der strahlt, ein Zeichen deiner Gunst. Wenn die Schöpfung dir dein Lob singt, dann auch ich. Nicht umsonst, kein Laut seiner Lippen ist leer. Hast du es gesprochen, gehorcht die Natur und Wissenschaft deinem Ruf steht. Du sprichst ein Wort.
Dort, wo du dein Leben hingabst, findest.
Denn die Sehnsucht tief in dir springt jedes Maß. Du bist der, der keinen einzigen je verlässt.
Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gott ist unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass die Menschen keine Entschuldigung haben. Römer 1. Wann hast du das letzte Mal gestaunt? Gestaunt über Gott? Gestaunt über dein Leben? Gestaunt über den, der sein Leben für dich gegeben hat? Wann hast du das letzte Mal zu Gott gesagt, wie sehr du ihn schätzt um seiner selbst willen? Wann hast du das letzte Mal Gott angebetet? Man hätte hier Fotos noch stundenlang weiterlassen können, laufen lassen können. Aber irgendwie hat was gefehlt. Und das wollte ich, ich habe es gehört, ja, was hat gefehlt? Menschen. Menschen, die Menschen haben gefehlt. Und ich hätte am liebsten hätte ich Folgendes gemacht, dass ich die Tage, aber das ist mir erst heute eingefallen, dass ich die Tage über so Fotos mache von euch oder mir von der Gemeinde irgendwie Fotos geben lasse und euch mal zeige, wer hier alles so an Meisterwerken da ist in eurer Gemeinde. Wunder. Wunder Gottes. Das Wunder der Gemeinde Gottes. Und das ist der letzte Gedanke, den ich euch mitgeben möchte, wo ich denke, dass Anbetung Gottes ganz in ganz alltäglicher und trotzdem ganz tiefer und reiner Form sichtbar wird. In dem, wie wir uns sehen und einander begegnen und Gott loben. Jeder ist ein Wunder. Ein Meisterwerk Gottes. Ich habe von euch keine Bilder gesammelt, aber ich habe einen Clip gefunden, nur 4 Minuten lang, wo der Psalm 139 gelesen wird. Und wenn du das nächste Mal in die Falle tappst, oh, ich möchte Wunder erleben, dann mach bitte mal wieder die Augen auf und fang an, Gott anzubeten mit dem, was du vor Augen hast. Eine Gruppe hat einen missionarischen Einsatz gehabt in, ich meine, Polen oder so war das. Und dann ist dann wieder zurückgekommen und hat aus Fotos folgenden Clip gemacht. Und damit möchte ich auch meine Impulse und Gedanken zu Anbetung schließen.
Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich rede, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. dass du mich so genau kennst. Unbegreiflich ist das. Zu hoch, ein unergründliches Geheimnis. Stiege ich in den Himmel hinauf, du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Wünschte ich mir völlige Dunkelheit. Das Licht um mich her soll zur Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster. Die Nacht scheint so hell wie der Tag. Du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Amen.